aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Zusammenarbeit zur Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei IUU. Die Zusammenarbeit zur Stärkung des Schutzes der indonesischen Wanderarbeiter. Durch die indonesisch-chinesische Berufskooperation hofft der Arbeitsminister, hochwertige Arbeitskräfte zu schaffen. Die Prognose der Anzahl indonesischer Touristen und des potenziellen Umsatzes während der Weihnachtsferien. Indonesien und Russland stärken grüne Energie und soziale Zusammenarbeit. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien und 10 südostasiatische Länder arbeiten zusammen, um illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei IUU zu bekämpfen, indem sie die regionale Zusammenarbeit zum Schutz der Fischereiressourcen und der Nachhaltigkeit der Meeresökosysteme stärken. An der Stärkung dieser Zusammenarbeit sind 11 Mitgliedsländer des regionalen Aktionsplans zur Förderung einer verantwortungsvollen Fischereipraxis einschließlich der Bekämpfung der IUU-Fischerei in der Region RPOA-IUU beteiligt. Dies teilte der Generaldirektor für Meeres- und Fischereiressourcenüberwachung des Ministeriums für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, Bung Nugroho Saksono, am Donnerstag, den 19. Dezember in Jakarta der Pressemeet. Zu den Mitgliedsländern der verantwortungsvollen Fischereipraxis einschließlich der Bekämpfung der IUU-Fischerei in der Region RPOA-IUU gehören Australien, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesien, di Filipinan, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, und Vietnam. Indonesien spielt in der verantwortungsvollen Fischereipraxis einschließlich der Bekämpfung der IUU-Fischerei in der Region RPOA-IUU eine strategische Rolle, nämlich als RPOA-IUU-Sekretariat. Die Stärkung der Zusammenarbeit wurde dieses Mal durch die Arbeitsgruppe zum Datenaustauschmechanismus zwischen RPOA-IUU-Mitgliedsländern erreicht. Das Ministerium für den Schutz indonesischer Wanderarbeitnehmer arbeitet mit Aloha Healthcare California USA zusammen, um den Schutz für indonesische Wanderarbeitnehmer zu stärken, wie durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung vereinbart. Die Unterzeichnung fand am Freitag, den 20. Dezember, im Bali Bureau für die Vermittlung und den Schutz indonesischer Wanderarbeiter BP3MI statt und wurde von verschiedenen Parteien sowohl persönlich als auch online besucht. Die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding MOU ist ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen zum Schutz und zur Verbesserung des Wohlergehens indonesischer Wanderarbeiter, insbesondere der Jenigen, die in den Vereinigten Staaten im Gesundheitssektor arbeiten. Dies teilte der amtierende Generalsekretär des Ministeriums für den Schutz indonesischer Wanderarbeiter Rinardi in Jakarta der Presse mit. Betonte, dass diese Zusammenarbeit darauf abzielt, ein faires und effizientes Rekrutierungssystem aufzubauen, indonesische Wanderarbeiter vor Ausbeutung zu schützen und sicherzustellen, dass die Rechte des Gesundheitspersonals in Amerika gewahrt bleiben. Darüber hinaus umfasst die Zusammenarbeit auch ein Kapazitätsentwicklungsprogramm durch Schulungen, das gemeinsam zwischen dem Ministerium für den Schutz indonesischer Wanderarbeiter und Aloha Healthcare durchgeführt wird. Arbeitsminister Yasir Lee würdigte die berufliche Zusammenarbeit zwischen Indonesien und China durch die Gründung der indonesisch-chinesischen Industriebildungsgemeinschaft. Hofft, dass diese Zusammenarbeit viele Parteien einbeziehen kann, damit in Zukunft qualifiziertere und wettbewerbsfähigere indonesische Arbeitskräfte entstehen können. Die Bildung dieser Gemeinschaft ist eine Form der industriellen Kommunikation mit Berufsuniversitäten, damit Informationen über die Bedürfnisse der Industrie an die Universitäten gelangen. Dies teilte Yasir Lee am Freitag, den 20. Dezember in Jakarta, während der großen Eröffnungs- und Fokusgruppendiskussion Indonesian-China Education and Industry Global Partnership 2024, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, NIT. Minister Yasir Lee fuhr fort, dass der Bedarf der chinesischen Industrie an Arbeitskräften in Indonesien recht groß sei. Die indonesische Tourismusministerin Widianti Putri Wardana sagte, die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage seien ein großer Impuls, der so gut wie möglich genutzt werden müsse, da sie erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft hätten. Dies teilte Tourismusministerin Widianti am Freitag, den 20. Dezember, auf der Pressekonferenz Ende des Jahres 2024 in Jakarta mit. Während der Weihnachtsferien rechnet die Tourismusministerin mit 110,7 Millionen Bewegungen inländischer Touristen mit einem potenziellen Umsatz von 166 Millionen Rupiah. Mittlerweile beträgt die prognostizierte Bewegung ausländischer Touristen 1 Million bis 1,325 Millionen Besucher mit einem potenziellen Umsatz von 22,5 bis 29,3 Billionen Rupiah.
Proyeksi wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan di bulan Desember.
Die Zahl der indonesischen Touristen, die im Dezember reisen, wird auf 110,7 Millionen Menschen geschätzt, mit einem potenziellen Umsatz zu Weihnachten von 166 Billionen Rupiah. Unterdessen liegt die Schätzung der ausländischen Touristen, die im Dezember kommen, bei 1 Million bis 1,325 Millionen Besuchern. Der potenzielle Geldumlauf unter ausländischen Touristen beträgt 22,5 bis 29,2 Billionen Rupiah. Tourismusministerin Widianti erklärte weiter, dass das Tourismusministerium im Vorfeld der Weihnachtsferien eine Reihe von Strategien zur Abhilfe vorbereitet habe. Anfang Dezember stimmte das Tourismusministerium mit dem BUMN-Ministerium eine Senkung der Ticketpreise ab. Das Tourismusministerium hat auch das Rundschreiben des Tourismusministers zur Umsetzung sicherer, komfortabler und angenehmer Tourismusaktivitäten während der Weihnachtsferien veröffentlicht. Das Tourismusministerium überprüft außerdem direkt die Bereitschaft und Erreichbarkeit von Reisezielen in mehreren indonesischen Regionen. Dazu gehören der internationale Flughafen Ngurah Rai auf Bali, der Flughafen Blimbing Sari, Banyuwangi, der Weihnachts- und Neujahrskommandoposten im Hafen von Ketapang, Banyuwangi und der Hafen von Gilimanuk. Das Tourismusministerium hat die Weihnachtsfeiertage auch auf allen Social Media Plattformen des Tourismusministeriums veröffentlicht und verstärkt. Die touristischen Bedingungen während der Weihnachtsferien zu überwachen, wird das Tourismusministerium außerdem ein Tourismus-Krisenmanagement aktivieren. Die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Russland wird zunehmend durch verschiedene Programme im grünen Energie-, Sozial- und Bildungsbereich gestärkt. In seiner offiziellen Erklärung am Freitag, den 20. Dezember, im Gästehaus des russischen Botschafters in Jakarta, betonte der russische Botschafter in Indonesien, Sergei Gennadievich Turchynov, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Kernenergiesektor als grüner und wirtschaftlicher Energiequelle. Er sagte auch, dass Russland über sein Atomenergieunternehmen Rosatom sein Engagement durch die Teilnahme an Ausstellungen und Konferenzen für grüne Energie in Indonesien unter Beweis stelle. Darüber hinaus gibt es auch Sondervertreter und Programme der russischen Staatsgesellschaft für Atomenergie Rosatom in einer Ausstellung und Konferenz, die der grünen Wirtschaft und grünen Energie gewidmet ist. Und wir glauben nach wie vor, dass wir bei der endlichen Nutzung der Kernenergie mit Indonesien zusammenarbeiten können. Denn auch diese ist eine umweltfreundliche und günstige Energieform. Botschafter Turchynov sagte weiter, dass die russische Botschaft soziales Engagement gezeigt habe, indem sie zwei Waisenhäusern in Indonesien geholfen habe. Laut Botschafter Turchynov wurden die Einnahmen aus der Teilnahme der Botschaft am Wohltätigkeitsbazar durch die Bereitstellung von Geschenken, Nahrungsmitteln und Unterstützung bei der Gebäuderenovierung für Waisenhäuser in Banten und Nordjakarta verwendet. Er betonte, dass die Beziehungen zwischen Indonesien und Russland im Bildungsbereich durch die Zusammenarbeit mit der Universität Indonesien weiter gestärkt würden. Botschafter Turchynov hofft, dass sich diese Zusammenarbeit weiterentwickelt, einschließlich historischer, sozialer und kultureller Forschung. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 72 bis 88%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen, wie folgt: Musik. Die erste Nachricht kommt aus dem Bezirk Dharmasraya, West Sumatra. 5 Schulen im Bezirk Dharmasraya, West Sumatra wurden als die Kandidaten der Google-Empfehlungsschulen ausgewählt, um die Qualität des technologiebasierten Lernens durch innovative Programme von Google for Education zu verbessern. Die 5 Schulen sind für die staatliche Berufsschule SMK Negeri 1 Kota Besar und die staatliche Oberschule SMA Negeri 1 Timpeh, die staatliche Grundschule SDN 3 Tiumang, die staatliche Mittelschulen SMP Negeri 1 Sitiung und SMP Negeri 1 Pulau Punjung. Dies teilte der Leiter des Bildungsdienstes von Dharmasraya, Bobby Periza Amitwah in Padang, der Presse mit. Er erklärte, dass es sie bei den Kandidaten der Google-Empfehlungsschulen KSRG um eine besondere Initiative handelt, deren Ziel es ist, Schulen dabei zu helfen, innovatives Lernen durch den Einsatz digitaler Tools wie Google Classroom, Google Drive, Google Docs und andere unterstützende Anwendungen anzubieten. Dieses Programm soll die Kompetenz von Lehrern und Bildungspersonal verbessern und Schulen auf die Einführung interaktiver Lernmethoden vorbereiten, die für das digitale Zeitalter relevant sind. Dieses Programm zielt darauf ab, Schulen zu Vorbildern in der Technologieintegration zu machen und eine moderne, kreative und relevante Lernumgebung mit digital basierten Entwicklungen zu schaffen. Die nächste Nachricht kommt aus der Stadt Mataram, der Provinz West Nusa Tenggara. Das staatliche Museum von West Nusa Tenggara zeigt die neueste Sammlung von Objekten von kulturellem und historischem Wert, die als Stipendium des Sultanats Sumbawa erworben wurden. Der Leiter des Museums West Nusa Tenggara, Ahmad Nur Alam, sagte am Mittwoch, dass die Übergabe der A-Sammlungen während der Einweihung von Datu Raja Muda im Sultanat Sumbawa Ende Mai 2024 erfolgt sei. Das Sultanat Sumbawa wurde am 30. November 1648 gegründet. Das Territorium des Sultanat liegt im westlichen Teil der Insel Sumbawa, nämlich in den Bezirken Sumbawa und West Sumbawa, sowie auf den umliegenden kleinen Inseln. Als souveränes Reich verfügte das Sultanat Sumbawa über Insignien oder Erbstücke als Symbol der Größe des Sultanats. Das Ornat in der Sumbawa-Sprache heißt Parewa Kamutar, die derzeit im Museum West Nusa Tenggara's ausgestellte Sammlung zeigt die Insignien des Sultanat Sumbawa, nämlich ein Foto von Sultan Muhammad Kaharuddin des Vierten, eine Nachbildung des Baruat Keris, den Hut des Sultans von Sumbawa und Riwatabang des Sultanat Sumbawa von 1648 bis heute. Die letzte Nachricht kommt aus der Stadt Ambon, der Provinz Molukken. Das Sprachenzentrum der Provinz Molukken veranstaltet am Mittwoch das Muttersprachenfestival 2024 auf dem Merdeka Palace in der Stadt Ambon, um die Existenz regionaler Sprachen in den Molukken aufrechtzuerhalten. Das Muttersprachenfestival der Provinz Molukken ist eine Veranstaltung für Grundschüler und Mittelschüler, die Erfolge des regionalen Sprachlernprozesses durch die Stärkung der 5 Sprachen, nämlich K-Sprache, Yamdena-Sprache, Buru-Sprache, Seran-Sprache oder Seram und Westerangan-Sprache zu präsentieren. Die Leiterin des Sprachenzentrums der Provinz Molukken, Kitty Karenisa in Ambon, sagte am Mittwoch, dass die Schüler aus 5 Stadtbezirken in den Molukken mit Musikern zusammengearbeitet und dies in 7 kreativen Darbietungen umgesetzt hätten. Sie sagte, dass das Muttersprachenfestival 2024 von Dichtern, Komikern, Geschichtenerzählern und Sängern aus den Molukken belebt wurde. In diesem Jahr trägt das Sprachenzentrum der Provinz Molukken das Thema Pflege regionaler Sprachen im familiären Rahmen. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 21. Dezember. Wir beginnen mit dem Ereignis am 21. Dezember 1913, an dem das Kreuzworträtsel zum ersten Mal vorgestellt wurde. Ein Kreuzworträtsel ist ein Spiel mit Wörtern in den realen Lücken von schwarzen und weißen Kärtchen. Am 21. Dezember 1913 veröffentlichte ein Journalist aus Liverpool, Arthur Wayne, in der Zeitschrift New York World ein Rätsel, das einem modernen Kreuzworträtsel ähnelte. Dieses Rätsel wird oft als das erste Kreuzworträtsel der Welt und Wayne als sein Erfinder bezeichnet. Seit seiner ersten Veröffentlichung lockte es erfolgreich Leser an und in den 1920er Jahren veröffentlichten auch andere Zeitungen Kreuzworträtselspiele. Und innerhalb eines Jahrzehnts wurden Kreuzworträtsel in fast allen amerikanischen Zeitungen veröffentlicht. Außerdem wurde das Kreuzworträtsel in Indonesien in den 1970er Jahren in Jakarta bekannt. Damals schickte Rumeli Moshar sein Werk 1968 an die Tageszeitung Kompas. Wir kommen jetzt zum Ereignis im Jahr 1968. Apollo 8 wurde gestartet. Apollo 8, die zweite Weltraummission des US-Apollo-Programms, wurde am 21. Dezember 1968 gestartet. Apollo 8 war die erste bemannte Raumfahrtmission, die die Erdumlaufbahn verließ, um die Umlaufbahn des Mondes zu erreichen und dann zur Erde zurückzukehren. Die Astronauten Frank Borman, James Lovell und William Anders waren die ersten Menschen, die die niedrige Erdumlaufbahn verließen und innerhalb von 3 Tagen die andere Seite des Mondes sahen. Apollo 8 umkreiste den Mond 10-mal in 6 Tagen, 3 Stunden und 42 Sekunden. Während des 20-stündigen Fluges in den Mondumlaufbahn führte die Besatzung ein dichtes und anstrengendes Missionprogramm durch. Darunter die Überwachung des Landesortes und der Landemarkierungen, vertikale Stereofotografie, Stereonavigationsfotografie und Sextaten-Navigation. Apollo 8 kehrte zur Erde am 27. Dezember 1968 im Pazifischen Ozean zurück. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Lockerbie-Vorfall am 21. Dezember 1988. Eine Boeing 747-100 mit dem Namen Clipper Mate of the Seas von der Pan Am 103 Fluggesellschaft explodierte am 21. Dezember 1988 von Lockerbie, Dumfries und Galloway, Schottland in der Luft. bei diesem Vorfall kamen 271 Menschen aus 21 Ländern von insgesamt 243 Passagieren ums Leben. Das Flugzeug flog vom internationalen Flughafen Heathrow in London zum internationalen Flughafen John F. Kennedy in New York ab. Die Explosion wurde durch den Plastiksprengstoff von etwa 340 bis 54 Gramm im vorderen Frachtraum ausgelöst, sodass die Explosion schnell auf die Passagiere und andere Güter verbreitete. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup tiada duka, hidup tiada lara. Miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua yang tercipta tanpa thank you.
persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya.
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesiens Wirtschaft wächst im Jahr 2025 um 5,2%. Der indonesische Unternehmenverband APINDO geht davon aus, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens im Jahr 2025 zwischen 4,9 und 2,5% liegen wird. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass die Inflation gemäß dem Ziel der Bank Indonesia, nämlich 2,5% mit einer Abweichung von 1%, gehalten werden kann. In einer Pressekonferenz mit dem Titel Indonesiens Wirtschaftsausblick 2025, die am Donnerstag in Jakarta stattfand, erklärte die Generalvorsitzende von APINDO, Sinta Kamdani, dass diese Prognose eine Reihe von Indikatoren berücksichtigt, wie beispielsweise globale Bedingungen, die noch nicht vollständig stabil sind. Ein weiterer Indikator ist die immer noch hohe globale Inflation und die Auswirkungen des Rückgangs der Mittelschicht aufgrund der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Waren auf 12%. Unter Berufung auf einen Antara-Bericht erklärte Sinta Kamdani, dass APINDO die Substitution von Energierohstoffen und die Stärkung der Lebensmittelproduktion durch ein Ernährungssicherungsprogramm empfohlen habe, um die inländische Inflation niedrig zu halten. Sinta betonte jedoch, dass die Maßnahmen wie Devisenerlöse aus Exporten, Transaktionen in Landeswährung und Wertpapiere der Bank Indonesia die Stabilität des Rupiah-Wechselkurses nicht vollständig aufrechterhalten könnten. Als Land mit einer offenen Wirtschaft ist Indonesien immer noch anfällig für Schwankungen der Öl-, Lebensmittel- und Technologiepreise. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Defizit im staatlichen Einnahmen- und Ausgabenhaushalt in der Größenordnung von 1,5 bis 1,8% liegt. Aus diesem Grund müssen Finanzierungsinnovationen wie Kooperationsprogramme zwischen staatlichen Unternehmen, außerbudgetäre Investitionsfinanzierung und Landwerterfassung weiterhin gefördert werden. Im Steuerbereich wird die Regierung ermutigt, die Steuerquote zu erhöhen, indem sie das Kernsteuersystem stärkt, institutionelle Reformen durchführt und sogar eine Steueramnestie oder ein Amnestieprogramm in Betracht zieht. In Bezug auf die Geldpolitik geht APINDO davon aus, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins im Jahr 2025 dreimal senken wird. Als Reaktion darauf wird die Bank Indonesia voraussichtlich die Zinssätze zweimal senken, und zwar auf 5,25 bis 5,75%. Zu den Sektoren, für die im Jahr 2025 ein schnelles Wachstum prognostiziert wird, zählen unter anderem die verarbeitende Industrie, die Landwirtschaft, der Handel, der Bergbau und das Baugewerbe. Andererseits wird erwartet, dass sich die Sektoren Beherbergung, Transport, Unternehmensdienstleistungen und andere Dienstleistungen verlangsamen, insbesondere aufgrund von Haushaltskürzungen der Regierung von bis zu 50%, die sich auf die Meeting Incentive Conference und Ausstellungs- oder Maisbranche auswirken. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir den Strand Kubu in Central Kalimantan. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, der Strand Kubu, der sich an der Flussmündung Kumai, dem Dorf Kubu, Distrik Kubu, Bezirke West Kota Waringin, der Provinz Central Kalimantan befindet, ist ein Fischereigebiet, das zum Javameer hin liegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Strand Kubu ist bekannt für seine gepflegte Schönheit und bietet einen herrlichen weißen Sandstrand und ein bezauberndes blaues Meer. Eine Reihe von Kokosnussbäumen sorgen für eine kühle und angenehme Atmosphäre. Hier können Besucher die ruhige Atmosphäre mit einer sanften Brise genießen, während sie sich am Strand entspannen. Der Strand ist auch ein idealer Ort für Kinder zum Spielen auf dem weichen weißen Sand. Für Touristen, die Wassertouren lieben, stehen hier verschiedene Einrichtungen zur Verfügung, die den Urlaub noch spannender machen, wie zum Beispiel ein Süßwasserschwimmbad. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Zugang zum Erholungsgebiet des Strandes Kubu ist durch Statuen an den beiden Eingängen gekennzeichnet, nämlich den Krabbeneingang und dem Krokodileingang. Vor dem Krabbeneingang befindet sich ein Holzdeck, der etwa 300 Meter vom Ufer entfernt ins Meer führt und normalerweise genutzt wird, um das Panorama des Strandes zu genießen. Am Krokodileingang gibt es Freizeiteinrichtungen wie Bananenbude, Bootsverleihe und Restaurants, die Meeresfrüchte wie Tintenfisch, Muscheln, Krabben, Hummer und andere Meeresfrüchte anbieten. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Kubustrand kann einfach von Pangkalan Bun, einer Bezirkshauptstadt von West Kota Waringin, der Provinz Central Kalimantan, mit der Verwendung von Mietfahrzeug erreicht werden, da hier keine öffentliche Verkehrsmittel zum Standort des Strandes Kubu zur Verfügung stehen. Der Strand Kubu ist etwa 30 km von Pangkalan Bun entfernt. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerade in Indonesien sind, sollten Sie einen Urlaub am Strand Kubu in der westlichen Region von Central Kalimantan planen, den Sie unbedingt in die Liste der besuchenswerten Destinationen hinzufügen sollten. Das war Wunderbares Indonesien mit dem Strand Kubu in Central Kalimantan. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder melden. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musik Regenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Dies und Das mit dem Thema Maximilian gewann Diana Award 2004 und 20 für Innovation gegen die Umweltverschmutzung. Liebe Zuhörer, heute berichten wir Ihnen eine inspirierende Nachricht von indonesischen Jugendlichen, die Indonesien auf der Weltbühne berumachen. Diesmal geht es um die Leistung von Maximilian Halim, einem 17-jährigen Oberschüler ACS Jakarta, den renommierten The Diana Award 2024 gewonnen hat. Dieser Preis wird zu Ehren von Prinzessin Diana verliehen, die daran glaubt, dass Jugendliche die Fähigkeit haben, die Welt zu verändern. Maximilian erhielt Diana Award 2024 durch sein innovatives Projekt Clean Air, bei dem das einfache Luftfiltergerät, sogenannte Corsi Rosenthal Boxen, hergestellt wurde. Dieses Gerät hat die großen Vorteile für Tausende von Schülern in Jakarta, Bogor, Depok und Tangerang gegeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei diesem Wettbewerb wurde jeder Nominierte von den internationalen Juries basierend auf fünf Hauptkriterien bewertet, nämlich Vision, soziale Wirkung, Inspiration für andere, Führungsqualitäten der Jugendlichen und soziales Engagement. In Bezug auf den Jugendwettbewerb sagte der britische Prinz Harry, er freue sich, an der Veranstaltung teilzunehmen, um die herausragenden Leistungen der Jugendlichen zu feiern, die den Geist von Diana Award repräsentieren. In jungen Jahren zeigte Maximilian ein großes Interesse an Umweltfragen. Mit einer Finanzierung in Höhe von 7.000 US-Dollar stellten er und sein Team 90 Geräte her, die die Luftqualität in Innenräumen wirksam verbesserten. Das Projekt bot nicht nur eine technische Lösung, sondern klärte auch die Öffentlichkeit, insbesondere die jüngere Generation, über die Bedeutung der Luftverschmutzung in Innenräumen und der Umweltgesundheit auf. Dies ist ein besonders wichtig nach der Pandemie, die uns die Augen für die Bedeutung der Luftqualität öffnete. Liebe Zuhörer, das Bewertungsverfahren für Diana Award selbst ist hart und streng. In diesem Jahr gingen mehr als 1.700 Nominierungen aus der ganzen Welt ein, was die höchste Anzahl von Nominierungen in der Geschichte des Diana Awards bedeutet. Unter dessen 1.700 Nominierungen war Maximilian einer von 200 Jugendlichen aus 45 Ländern, die es durch die strenge Auswahl der internationalen Juries des Diana Awards 2024 geschafft haben. Maximilians Geschichte vermittelt die Botschaft, dass einfache Handlungen, die mit großen Absichten ausgeführt werden, eine bedeutende Wirkung auf viele Menschen haben können. Diana Award wurde 1999 im Gedenken an Diana, Prinzessin von Wales oder Lady Diana ins Leben gerufen. Sie wurde offiziell von ihren beiden Söhnen, Prinz William und Prinz Harry, in ihrer Überzeugung unterstützt, dass Jugendliche die Macht haben, die Welt zu verändern.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Pena Sabtu, 21 Desember 2024, musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm Musik Regenbogen präsentiert Ihnen heute ein Kronchonglied mit dem Titel Sepenuh Hati gesungen von Angirian mit New Normal Kronchong. Das von indonesischen Musikmaestro komponierten Lied Andi Rianto und Monti Tiwa wurde von einem indonesischen Talent Show Teilnehmer Roni Parulian bekannt gemacht. Das Lied wurde am 29. März 2024 über digitale Plattformen und Musikplayer-Video-Applikationen veröffentlicht. Dieses Lied war ein Hit in den frühen 2000er Jahren, als es von Aryo Wahab gesungen wurde. Das Lied Sepenuh Hati erzählt über einen Mann, der sich in seinem Leben nicht wohlfühlt. Doch plötzlich erscheint eine besondere Person auf, die in der Lage ist, ihn wieder aufzurichten und ihm den Lebensmut zurückzugeben. Liebe Zuhörer, hier ist Angirian mit New Normal Kronchong mit dem Lied Sepenuh Hati oder auf Deutsch von ganzem Herzen. Viel Spaß beim Zuhören.
Semakin berat saat itu kau hadir berdiri menanti di sini berharap pintuku terbuka. Terima kasih.
sepenuh hati.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.